ARD. Ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen ungewöhnlichen Alltag erleben, durch einen Schicksalsschlag besondere Aufgaben bestreiten oder sich außerhalb von dem wiederfinden, was andere als normal bezeichnen. Es geht um Themen, über die wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Person sprechen, anstatt mit ihnen.
Es ist ein echt schwieriges Leben gewesen, weil du kannst an äußerlichen Sachen alles ändern, was du machen willst, welche Hobbys du hast, aber an dir selbst, wenn du im falschen Körper bist, bist du einfach wirklich gefangen.
Das sagt Robin. Ich habe ihn im Spätsommer über eine Recherche zum neuen Selbstbestimmungsgesetz kennengelernt. Robin wurde im Körper eines Mädchens geboren, hat sich aber nie als Mädchen gefühlt. In der Pubertät hat er dann entschieden, als Junge weiterzuleben und seinen Körper passend zu seinem männlichen Selbstbild medizinisch angleichen zu lassen. Vor ungefähr 10 Jahren begann diese Reise. Seit 2 Jahren ist er fertig, sagt Robin. Was das für ihn bedeutet, wie er die Operationen seiner Geschlechtsteile erlebt hat und wie er zur öffentlichen Diskussion über Transsexualität steht. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der App der ARD Audiothek.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Also ich bin der Robin, ich komme aus Senftenberg, bin jetzt 25 Jahre alt, habe ein Vierteljahrhundert geschafft und will heute über meinen Weg in dem transsexuellen Bereich sprechen und freue mich auf den Podcast mit dir.
Ich würde behaupten, niemand, der an Robin auf der Straße vorbeigeht, würde ahnen, dass dieser junge Mann mal in einem weiblichen Körper geboren wurde. Wenn ich mit Robin spreche, fühlt es sich für mich an, als würde ich mit einem Mann über seine Biografie sprechen. Robin arbeitet in einem Eiscafé, wo wir uns in einem prunkvoll dekorierten Raum für unser Gespräch treffen dürfen. Robin sagt, er sei ein ganz normales Kind gewesen. Mit seiner Familie hat er immer schon eine sehr enge Beziehung.
Wann hast du denn das erste Mal bewusst gemerkt, dass dein Körper nicht zu deinem Selbstverständnis passt?
Das habe ich tatsächlich schon sehr früh gemerkt, schon im Kindesalter mit 5. Ich konnte es aber ja nicht wahrhaben, was das ist. Man wusste nicht, wo sortiere ich das ein. Richtig bewusst geworden ist es mir in der Pubertät, als sich das weibliche Geschlecht ausgebildet hat. Da habe ich gemerkt, es ist nicht richtig, aber ich habe es mich nicht getraut anzusprechen. Also ich habe damit gelebt erstmal.
Aber ich muss noch mal kurz zurückgehen. Wie merkt man denn mit 5, dass der Körper, an dem man lebt, nicht der ist, der zu einem passt?
Weil man mit 5 langsam schon ein bisschen differenziert zwischen Jungen und Mädchen. Im Babyalter ist es ja, wird man so anerkannt, wie man ist, und danach unterscheidet sich alles. In der Schule, die verschiedenen Toiletten, im Kindergarten ist es alles noch nicht ganz so streng. Und da habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht. Und dann ist man natürlich auch mit den Jungs draußen spielen gegangen. Die konnten einen Baum pullern, so wie das so ist. Als Mädchen hast du da einfach ganz andere Voraussetzungen. Und ich habe gemerkt, hey, ich will das eigentlich auch. Wieso kann ich das nicht? Und da hat es für mich das erste Mal schon Klick gemacht im Kopf, ja.
Aber du meintest ja gerade, du wärst auch ein normales Kind gewesen. Würdest du sagen, dass du in der Grundschulzeit, dass dich das beeinflusst hat, wie du so in die Welt rausgegangen bist? Oder hat dich das auch beschäftigt? Oder hast du das so mehr als Randnotiz wahrgenommen?
Es hat mich schon sehr beschäftigt, aber es war auch mehr eine Randnotiz. Ich hatte nie viele Freunde, also ich war ein Einzelgänger, ich war sehr in mich gekehrt dadurch, glaube ich. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob das nur an der Problematik liegt, die ich dadurch gemacht habe, oder auch an mir selbst, weil ich war einfach ein sehr schüchterner Mensch lange.
Wie fühlt sich das an, in einem Körper zu leben, der sich falsch anfühlt? Ich versuche mir das vorzustellen.
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, heutzutage beschäftige ich mich gar nicht mehr so viel. Also ich denke gar nicht mehr viel daran. Vielleicht habe ich es auch bewusst verdrängt, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt aber mich richtig anstrenge und dran zurückdenke, dachte ich mir, es ist ein echt schwieriges Leben gewesen. Weil du kannst an äußerlichen Sachen alles ändern, was du machen willst, welche Hobbys du hast. Aber an dir selbst, wenn du im falschen Körper bist, bist du einfach wirklich gefangen. Das kannst du nicht schnell ändern und vor allen Dingen auch nicht als Kind. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, aber ich habe es lange unterdrückt.
Und mit wem hast du denn als erstes darüber gesprochen?
Als erstes war das damals eine Freundin, die hat das gemerkt.
Wie alt warst du da?
Ich müsste 13, 14, das war das Alter. Sie hat mich darauf angesprochen. Ich habe das natürlich immer abgeschritten, weil, wie gesagt, ich wusste nicht, was es ist, wie ich das definiere. Und dann hat sie gesagt, geh mal zum Psychologen und rede mal mit deiner Familie darüber. Ich glaube, es ist so, wie es ist. Und dann habe ich mich vor meiner Familie geäußert, habe mich selber lange damit beschäftigt, habe dort auch Zuspruch bekommen dafür. Es war sehr emotional alles. Und dann bin ich meinen Weg gegangen und habe gemerkt, genau das ist das Richtige.
Das heißt ja aber, dass deine Freundin schon mal irgendwie im Thema gewesen sein muss. Also woran hat sie das festgemacht?
Ich habe mich ja als lesbisch geoutet damals. Und ich war aber immer wie ein Junge gekleidet meistens. Ich habe mich auch benommen wie ein Junge. Trotzdem sehe ich mich als ganz normales Kind. Ich war halt einfach ein bisschen mehr auf der männlichen Seite. Und sie hat sich damals viel damit beschäftigt gehabt und hat auch schon lesbische Beziehungen gehabt und hat aber gemerkt, das ist nicht dieses Typische dafür. Nicht diese homosexuelle Ebene, sondern irgendwas ist da noch anders.
Aber war sie deine Freundin oder deine Freundin?
Richtig Freundin dann tatsächlich. Also wir hatten dann eine Beziehung und es war schon am Anfang der Beziehung klar.
Okay, also sie
was
hat
sie sich da einlässt.
Sie hat dir so ein bisschen geholfen, das
genau.
festzustellen für dich.
Genau.
Ja? Also ein besonderer Mensch für dich.
Eigentlich ein ganz besonderer Mensch, ja. Wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr, es hat sich dann alles durch die Trennung verloren. Aber ich habe ihr auch nochmal gedankt, weil sie war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dafür entschieden habe. Vielleicht wäre es auch später gekommen, 1-2 Jahre später, aber dann würde ich, glaube ich, nicht heute so sein, wie ich jetzt bin schon.
Und ist das so, wie ich mir das vorstelle, dass auch so in der Grundschule oder dann vielleicht in der weiterführenden Schule da auch von außen Kommentare kamen?
Natürlich habe ich mir auch blöde Sprüche anhören müssen, wie, ja, du Transvieh oder, also es kamen auch böse Sachen, Mannsweib, aber nie, dass ich direkt gemobbt wurde, das kann ich wirklich sagen, da hatte ich echt Glück. Über die Kommentare habe ich drüber hinweggehört, ich war aber auch immer ein Einzelgänger. Das hat sich, glaube ich, daraus damals gefiltert, weil ich wusste nicht, gehöre ich zu den Jungs, gehöre ich zu den Mädchen? Ich war in so einem Zwischenraum, weil ich selber nicht wusste, wohin mit mir. Und das war halt einfach nicht schön. Das war die einzigste Zeit, die wirklich nicht schön war. Ich bin auch nicht gern zur Schule gegangen, weil ich hatte auch niemanden. Aber ich habe mir auch vor keinem geöffnet.
Du hast schon gesagt, deine Familie hat irgendwie ganz toll reagiert. Und das so angenommen und das mit dir quasi entschieden, wie ihr dann so damit weiter umgeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als du das, weiß nicht, deiner Mutter oder deinen Eltern erzählt hast? Also wie war die Reaktion genau? Mhm. Was haben die gesagt zu dir?
Also ich habe zitternd vor ihnen gestanden, weil ich wusste, jetzt mache ich das, wie das immer so ist, wenn man irgendwas Großes verkündet. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist geweint tatsächlich. Die konnten erstmal nichts sagen, die haben geweint, mich in den Arm genommen. Und ich glaube auch, das ist das Beste, was die Eltern in dem Moment machen können. Manchmal sind nicht die Worte die Lösung, sondern einfach die Taten. Und ich habe mich einfach beschützt gefühlt und dachte, die sind da für mich. Egal, was jetzt passiert, auch wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt gerade, weil sie sich selber mit dem Thema noch nicht beschäftigt hatten. Ja, das war für mich ganz viel wert.
Ich merke, wie mich der liebevolle Umgang mit dem Thema von Robins Familie sehr berührt. Als Elternteil stelle ich es mir herausfordernd vor, mein Kind in so einer Situation zu erleben. Vor allem, weil ich weiß, wie beschränkt immer noch viele Menschen über Gender- und Geschlechterbilder denken. Und ich natürlich nicht möchte, dass es verurteilt wird, nur weil es nicht in ein veraltetes Gesellschaftsmuster passt. Meine Umfrage in Leipzig hat mich hier allerdings hoffnungsvoll werden lassen.
Was würdest du sagen, unterscheidet Männer und Frauen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Darüber muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Ich würde sagen, die Sozialisation.
Biologisch ist ja offensichtlich, wenn man das binär definiert. Und als Identität gibt es da, glaube ich, keine festen Normen.
Für mich ist das Selbstverständnis, sich fühlen in der Welt, glaube ich, ist von Frauen und Männern ganz unterschiedlich.
Ich kenne vor allem mal Menschen und manche lesen sich männlich, manche lesen sich weiblich, manche wissen es nicht so genau.
Was macht für dich einen Mann aus?
Also wer dann irgendwie ja einen Bart hat vielleicht oder halt einfach so diese Äußerlichkeiten und auch die Stimme, denke ich, solche biologische Sachen. Ich bin auch mit einem anderen Männerbild vielleicht auch gewachsen, weil mein Papa, glaube ich, zum Beispiel dem Bild nicht so entspricht oder so. Also er ist zum Beispiel auch sehr emotional. Und deswegen gehört das für mich eigentlich auch zu einem Mann.
Ich würde sehr weit weggehen von der typischen Assoziation, der Mann muss immer finanziell geben, muss immer stark sein, muss immer die Beziehung leiten. Das ist absoluter Bullshit.
Ja, und dann gibt es eben auch Verhaltensweisen, die ich als sehr, ich will jetzt nicht toxisch sagen, weil das so ein inflationärer Begriff ist, aber wo ich so sage, ah ja, da hat sich dieser Mensch wieder sehr typisch männlich sozialisiert verhalten. Ne?
Prinzipiell glaube ich, alles, was ich für männlich halte, sind ansozialisierte Klischees.
Ob unter den ansozialisierten Klischees ein männlicher oder weiblicher Körper steckt, können wir von außen gar nicht sehen. Für Robin war es wichtig, dass sein Körper sich von einem weiblichen zu einem männlichen verändert. Er erzählt, wann er nach seinem Coming Out mit seinem neuen männlichen Namen angesprochen wurde.
Das hat dann seinen Lauf genommen, nachdem ich wusste, was es wirklich ist, nachdem ich bei den ersten Psychologengesprächen war und wusste, wie der Werdegang nun sein wird, dass ich mir dann einen Namen rausgesucht habe und den dann langsam publik gemacht habe. Aber ganz offiziell wirklich erst nach der Namensänderung war das dann, wo ich wirklich mit meinem männlichen Namen angesprochen wurde. Auch in der Schule. Die Familie gab sich vorher schon Mühe, aber es war immer der Mädchenname, dann der Jungname, dann der Mädchenname. Ich glaube, es ist auch wirklich schwierig für die Eltern. Also ich kann es auch wirklich nachvollziehen. Und man ist dann auch nicht böse, wenn dann noch der falsche Name kommt. Solange man merkt, sie geben sich Mühe. Das ist das Wichtigste.
Wie hast du dir den Namen ausgesucht?
Also es war in dem Moment sehr schwierig. Und als Teenager ist es dir oder Kind nicht so bewusst, wie nenne ich mich jetzt. Also jetzt im Alter würde ich das ganz anders sehen, als wenn man das damals gesehen hat. Und durch meine Freundin, die mich auch dazu gebracht hat, mich zu outen, die hatte eine kleine Ente und die hieß Robin. Und dann dachte ich mir, Robin finde ich wirklich schön. Ich hatte auch andere Namen für mich rausgesucht. Joshua oder, also ich hatte 3-4 Namen, die ich dachte, die gefallen mir. Und ich bin dann so an so einen modernen Namen hängen geblieben und dachte mir, Robin, ich kenne auch keinen Robin. Ich bin der Einzige so in meinem Umfeld. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und mein Zweitname ist abgeleitet von meinem Vornamen ein bisschen. Das habe ich einfach als Überraschung für meine Mutter gemacht. Als der Personalausweis gedruckt wurde, der neue, habe ich ihr den hingelegt und habe ihr gesagt, damit noch mein altes Ich irgendwie in deinem Kopf bleibt, weil ich bin ja trotzdem noch dein Kind, habe ich meinen zweiten Namen daran angelehnt. Und damit bin ich auch überglücklich mit der Entscheidung.
Du hast gesagt, du bist bereit, über viel zu sprechen, aber ja, du möchtest deinen Mädchennamen nicht nennen.
Ja.
Und dementsprechend vielleicht dann auch nicht deinen Zweitnamen, weil der ja da wahrscheinlich zu nah in Verbindung steht.
Nein, den sage ich gerne. Also ja? Damit habe ich keine Probleme, okay. Das ist Frederik. Aber mit meinem Mädchenvornamen, das hat mich damals immer getriggert. Das war der einzigste Punkt, wo ich verletzlich war, weil ich wollte den Namen nicht hören. Das war nicht ich. Und deswegen bin ich da ein bisschen empfindlich bei dem Namen.
Wann war dir denn klar, dass du deinen Körper verändern musst?
Mit dem Outing tatsächlich. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Und habe geguckt, wie ist der Weg? Ändere ich jetzt nur meinen Namen, alles andere bleibt und dann ist es erledigt. Man wusste es ja damals nicht. Heutzutage erfährt man auch noch viel mehr darüber. Aber ich habe mich damit beschäftigt, ja, was ich alles tun muss. Und dann war das für mich klar.
Also mit 13 dann schon?
Ja, das kam so mit 14, 15 dann eher in die Phase. Weil meine Namensänderung hat sich 2 Jahre fast gezogen durch die ganzen Gutachten. Damals musste ich noch sehr lange zum Psychologen gehen, bevor ich überhaupt einen Antrag stellen konnte beim Gutachter. Und dadurch sind 2 Jahre vergangen. Da war ich dann mittlerweile, ja, 15.
Genau, da kommen wir schon eigentlich fast zu dem Thema, wieso wir uns überhaupt kennen, genau. Aber da kommen wir später noch drauf.
Ja.
Also was sind dann die ersten Schritte, die man dann gehen muss, wenn man so eine Geschlechtsumwandlung durchführen möchte?
Also als erstes Psychologentermine, die Betreuung brauchst du einfach, damit die Krankenkasse das bewilligt, die ganzen Kosten zu übernehmen. Ich sehe das so, dass wir Glück haben, in Deutschland zu leben, dass die Krankenkasse so viel übernimmt. In Amerika sieht das schon ein bisschen schwieriger aus und ich glaube, keiner hat da 100.000, 200.000 für Operationen übrig. Genau, also erstmal psychologische Betreuung, dann folgt die Namensänderung, Personenstandsänderung und dann legt man für sich fest, welche Operation möchte ich machen, welche nicht. Und bei mir hat es dann angefangen mit der Brustentnahme. Das war für mich auch der größte Schritt, weil das ist natürlich etwas, was man äußerlich sieht. Ich kann auch wirklich sagen, ich hatte große Brüste. Also bei mir kam das auch sehr zum Vorschein. Ich habe die damals auch immer versucht, mit Klebeband abzukleben. Man kommt dann ja auf Ideen und das ist dann der erste Schritt. Und darauf folgt dann, wie man sich das aussucht, alles andere.
Was hast du dir dann noch ausgesucht?
Also ich habe mir den kompletten Weg tatsächlich ausgesucht zu gehen. Als die Brüste ab waren, das war eine große Erleichterung. Ich konnte ein schönes T-Shirt tragen, ohne dass man was sieht. Das war, glaube ich, der erleichterndste Schritt für mich. Und der bedeutendste Schritt war dann natürlich der Penoidaufbau, als es dann ums Wesentliche ging, um das männliche Geschlecht an sich. Das war für mich von größter Bedeutung.
5 Operationen, hattest du gesagt, hast du insgesamt gemacht, ne?
Ja.
Also die erste war quasi die Brustentnahme.
Ja.
Und 4 Stück, um das Geschlecht quasi anzugleichen.
Genau. Man hat dann die zweite Operation, ist die Mastektomie. Und Mastektomie ist die Brustentnahme, Hysterektomie ist, dass die Gebärmutter entfernt wird. Na, das ist jetzt kein schwieriger Eingriff, weil das betrifft auch Frauen, die jetzt zum Beispiel an Krebs erkranken. Es ist völlig alltägliche Operation, kann man sagen. Und danach ist schon der Penoidaufbau gefolgt. Dann kommt noch ein Operationsschritt, in dem sie ja die Hoden ein bisschen formen und die Peniseichel, damit das alles ästhetisch aussieht. Und der letzte Schritt ist dann mit der Größe, da wird die Erektionspumpe eingesetzt. Und das ist für den Körper der schwierigste Schritt, einfach weil du einen Fremdkörper eingesetzt bekommst und kannst nicht garantieren, wie der Körper darauf reagiert. Also das ist auch die Operation, wovon die meisten einfach Angst haben, den Schritt zu gehen. War für mich aber auch sehr bedeutend. Hätte ich auch nicht ohne. Für mich war klar, wenn ich den Weg gehe, mache ich alles. Jetzt bin ich glücklich, so wie alles ist.
Also es hat alles gut funktioniert.
Es hat alles gut funktioniert. Ich hatte keine Komplikation, also kleine Komplikation, ja. Aber nichts Größeres, wo ich viel länger im Krankenhaus bleiben müsste. Ich habe schon andere Fälle gehört, die sind viel schlimmer verlaufen, das stimmt. Ich hatte da Glück und ich kenne auch Fälle, wo alles gut verläuft. Und wie gesagt, jeder kann sich aussuchen, welchen Schritt mache ich noch, wann reicht's mir und wie viel möchte ich haben. Das ist, glaube ich, auch noch eine große Frage, die mich viel beschäftigt hat oder von denen ich von außen viel Fragen bekommen habe, ist die Größe des Penoid. Das ist dieses, glaube ich, typische männliche Denken. Mhm. Weil es gibt viele verschiedene Aussagen. Bei einer Aussage gibt's, du kannst es dir aussuchen, die Größe. Bei der, die anderen sagen, nein, das ist völliger Quatsch. Also es gibt da, wo ich mich operieren lassen habe, eine Schablone, mit der wird gearbeitet. Die wird auf den Körper drauf angepasst. Da kann man sich auch nichts aussuchen. Das Gewebe ist, wie es ist. Man hat die Gegebenheiten, die man hat. Wie das auch beim männlichen Geschlecht ist, wenn er geboren wird. Das kann ja keiner sich beeinflussen. Man hat die einzigste Option zu sagen, nehme ich mir das aus dem Armgewebe. Das ist halt eine sichtbare Narbe und erzeugt ein nicht so großes Ergebnis oder nicht das Riesenergebnis. Und dann gibt es noch die zweite Wahl, das wirklich aus dem Oberschenkel zu nehmen. Das heißt, man sieht es weniger im Sommer und man hat eine Wahrscheinlichkeit, dass es einfach von der Masse, vom Umfang, einfach wenn man die Haut mal vergleicht, größer werden kann.
Wenn ich jetzt quasi ein gemachten Penis und einen natürlichen Penis nebeneinander sehe, würde ich dann sofort erkennen, dass der eine natürlich gewachsen ist und der andere gemacht ist?
Du siehst, glaube ich, auf den ersten Blick von Weitem den Unterschied gar nicht so. Beim genaueren Hinschauen, ja, da ist es anders. Das, glaube ich, es fühlt sich einfach auch ganz anders an. Es gibt aber so viele Mittel, die man noch machen kann. Es gibt mittlerweile auch Tattoo-Studios, die direkt den Penoid tätowieren. Mit Adern drauf. Das hat ja das männliche Geschlecht nun mal. Das kann man so jetzt aus dem Arm natürlich nicht transplantieren, dass das so entsteht. Da gibt es Möglichkeiten, das zu tätowieren. Und wenn man auch eine sehr gute Klinik hat, gibt es auch sehr gute Ergebnisse, kann ich nur sagen.
Ja. Also hast du ein Tattoo machen lassen, wenn
Nein,
ich so
tatsächlich noch fragen nicht. Darf? Also ich hatte großes Interesse daran. Man hat auch Wartezeiten von 2 bis 3 Jahren teilweise, weil man denkt, es ist eine Schiene, die nicht viele betrifft, aber anscheinend betrifft sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Dieser Tätowierer ist direkt darauf ausgelegt, Transpersonen zu unterstützen, auch die Armnarbe zum Beispiel zu übertätowieren. Das machen ja nicht alle Tätowierer.
Wir sprechen natürlich jetzt sehr medizinisch, faktisch jetzt über, ja, diesen operativen Eingriff, aber es ist natürlich ein extrem sensibles Areal, was da operativ verändert, ja, wird, ne? Wie hast du die Schmerzen empfunden?
Also bei der Brustentnahme damals hatte ich ganz große Schmerzen tatsächlich. Aber was heißt Schmerzen? Ich hatte wie dauerhaft Muskelkater. Ganz, ganz schlimm, dass 3-4 Wochen, ich habe den Arm nicht mehr hochgekriegt, weil einfach das ganze Muskelgewebe mit zerstört wurde bei der Operation. Und bei den anderen OPs im unteren Bereich hatte ich nicht viele Schmerzen. Man bekommt auch sehr viele Schmerzmittel tatsächlich. Ich glaube, alle Nerven sind auch geschädigt, deswegen ein bisschen taub. Du spürst aber trotzdem was. Bei dem Penuinaufbau habe ich eine Narbe, die geht komplett über den ganzen Bauch. So beim Hosenbund in dem Bereich. Man sieht das jetzt nicht, wenn man Hose anhat. Die Narbe war auch getackert. Also das, als ich die das erste Mal gesehen habe, bin ich fast umgefallen. Dachte mir, Gott, bin ich hier von Frankenstein wirklich? Das waren meine ersten Gedanken. Da tat am meisten weh, tatsächlich die Tackernadel rauszuziehen. Die schlimmste OP war die letzte. Also wirklich mit dem Einsatz des Fremdkörpers, der dort irgendwie seinen Platz haben muss, wo er eigentlich nicht hingehört. Das war von den Schmerzen her das Schlimmste, weil das auch gerade ein Schnitt genau zwischen den Beinen in dem Bereich ist, also genau unten in der Mitte. Das war sehr unangenehm, aber alles aushaltbar tatsächlich.
Ist quasi normaler Geschlechtsverkehr so jetzt eben möglich mit diesem neuen Körperteil, wie du dir das vorgestellt hast? Weil ich diese Penispumpe zum Beispiel, ich kann das gar nicht, muss man die betätigen dann aktiv?
Ja.
Okay.
Genau. Also die Funktion ist super. Ich konnte mir das selber auch nicht vorstellen. Bevor ich diese OP nicht gemacht hat, hat man einfach ja so einen schlaffen Penoid gehabt. Vom Aussehen, wie gesagt, ich finde, ein Riesenunterschied ist es nicht. Man sieht schon einen Unterschied, aber man kann gut damit leben. Mhm. Weil als Transperson geht es dir gar nicht darum, wie es aussieht. Zumindest mein Wesen hat sich auch völlig verändert. Ich gucke nicht, ob das Äußere von Menschen, der dick, dünn, große Brüste, klein, ist mir alles egal. Hauptsache, ich liebe den Menschen. Und die Penispumpe ermöglicht dir halt wirklich die Funktion für ganz normalen Geschlechtsverkehr. Es funktioniert dann so, dass man in einem Hoden einen Silikonball hat, der einfach nur zur Ästhetik da ist, um den Hoden zu formen. Und in dem anderen Hoden dann die Pumpe sich befindet. Die ist auch nicht groß, vielleicht 3x3 cm, wenn überhaupt. Wenn man die betätigt, irrigiert der Penoid. Und ja, wenn man dann nicht mehr möchte oder es dann auch reicht, kann man die Funktion dann auch wieder rückgängig machen.
Und kommst du so zum Höhepunkt? Also kannst du quasi penetrieren und kommst während des Penetrierens dann zum Höhepunkt, wenn ich das fragen darf?
Also das funktioniert tatsächlich super. Es gibt wieder Einzelfälle, wo Nerven beschädigt werden, dass es nicht mehr so funktioniert. Das sagen dir die Ärzte aber immer vorher, auf was du dich einlässt. Das ist bei jeder Operation dasselbe. Ich hatte Glück, es funktioniert alles, hat auch sehr schnell funktioniert. Und ja, das Einzige, mit was man sich halt beschäftigen muss, ist, dass die Pumpe einfach ausgetauscht werden muss, kann, soll. Es ist wie beim Auto, kann man sich vorstellen, es ist einfach ein hydraulisches Teil, das kann einfach kaputt gehen. Die Ärzte haben gesagt, im schlimmsten Fall nach 3 Wochen, im besten Fall nach 20 Jahren. Es kommt, wie es kommt. Und da muss man sich halt bewusst sein, müsste ich nochmal die Operation halt nochmal nachholen oder ich lasse alles, wie es ist. Damit muss man sich halt beschäftigen.
Ja, danke, dass ich dir hier alle Fragen stellen
ja,
darf.
Sehr
aber
gerne.
Ich glaube, das sind Fragen, die ganz viele Leute sich wahrscheinlich stellen.
Ja.
Ne? Und das ist einfach total interessant und einfach auch toll, dass das einfach so funktioniert.
Ja,
ne?
Und wie gesagt, ich hätte mir damals auch gewünscht, dass einfach jemand mal darüber spricht, dass ich weiß, was ist das Richtige. Aber damals war das ganze Thema noch nicht so populär. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert und da möchte ich allen Menschen die Chance geben, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Wenn Robin über diese sehr persönlichen und intimen Dinge spricht, wirkt er auf mich selbstbewusst und gelassen. Es scheint mir, dass er heute stolz auf seinen Weg und seinen Körper ist. Ich kann jetzt, nachdem ich Robin etwas kennengelernt habe und er beschrieben hat, wie aufwendig und schmerzvoll diese Operationen für ihn waren, nicht mehr verstehen, wie immer noch Menschen davon überzeugt sein können, dass eine Entscheidung zur Geschlechtsangleichung leichtfertig getroffen wird. Um rauszufinden, warum das Thema Transgender so viele Menschen so emotional und abwehrend reagieren lässt, obwohl sie selbst gar nicht betroffen sind, wende ich mich an Katharina Mangold. Sie forscht seit 20 Jahren zum Thema rechtliche Regulierung von Körpern und Sexualität an der Universität Flensburg. Sie fasst ihre Beobachtung für mich so zusammen.
Also ich glaube, dass für viele Menschen, das ihnen bei Geburt zugeordnete Geschlecht, männlich oder weiblich, ganz selbstverständlich für die klappt. Und dann ist das überhaupt keine Herausforderung, die Geschlechterordnung. Aber für Menschen, für die das eine Herausforderung ist, zum Beispiel, weil sich ihr Geschlechtsempfinden unterscheidet von dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeordnet worden ist, oder Personen, die eine Geschlechtsidentität haben, die weder weiblich noch männlich ist, für die ist das natürlich ein großes Problem. Lange haben wir einfach überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es diese anderen Formen gibt. Und sind immer davon ausgegangen, es gibt halt Männer und Frauen und das ist es. Und jetzt wird das plötzlich sichtbar. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mit Personen rede, die eben solchen Menschen noch nicht begegnet sind und denen schildere, was das auch für einen Leidensdruck nach sich zieht, wenn man im falschen Geschlecht sich befindet oder eben auch für sich gar kein passendes Geschlecht hat, etwa bei intergeschlechtlichen Menschen, die also auch vom Körpergeschlecht her Zwischenformen aufweisen, dann haben die meisten Menschen durchaus Verständnis. Es ist also einfach eine Frage, habe ich sowas schon mal erlebt? Bin ich davon selber betroffen? Ganz viele Menschen sind davon nicht selbst betroffen. Und kann man sich hineinversetzen in die Menschen, die da nachteilig von sowas betroffen sind? Also meine Überlegung ist, dass die Heftigkeit der Diskussion schon auch viel damit zu tun hat, dass die Leute noch nicht genug wissen über die Komplexität dieser Fragen.
Mangold geht noch einen Schritt weiter. Sie stellt in Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, den Geschlechtseintrag im staatlichen Personenregister beizubehalten. Für sie passe das nicht zu der liberalen Gesellschaft, die mehrheitlich in Deutschland angestrebt wird.
Eine liberale Gesellschaft könnte sich also dazu entscheiden, dass sie bei Kindern gar keinen Geschlechtseintrag vornimmt, sondern nur Regelungen in den Bereichen trifft, wo das notwendig ist. Und ab dem Moment, wo es notwendig ist. Zum Beispiel bei Kleinkindern oder im Kindergarten sehe ich nicht recht ein, warum wir dort schon eine geschlechtlich segregierte Unterscheidung oder Erziehungspraxis bräuchten. Denn wir wissen natürlich auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass genau solche Vorurteile, solche Stereotypen dazu führen, dass dann Mädchen denken, sie könnten keine Naturwissenschaften machen oder dürfen nicht denken, dass sie Baggerfahrerin mal werden oder dass Jungs auch nicht daran denken, ach ja, ich könnte eigentlich auch ein guter Erzieher im Kindergarten sein oder Grundschullehrer oder sowas. Also wir sehen ja auch, dass solche Festlegungen, solche Stereotypen letztlich die Menschen an ihren Entfaltungsmöglichkeiten hindern, dass sie ihre Potenziale einschränken. Und deswegen ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, was ist die Rolle von Recht in dieser Diskussion? Eine Rolle von Recht, die den Einzelnen überlässt, zum Beispiel den Eltern, wie wollen sie ihre Kinder erziehen, die würde eben sehr viel mehr Freiräume auf die Einzelnen geben. In der Kindererziehung kennen wir natürlich äußerste Grenzen und das sind die Grenzen der Kindeswohlgefährdung. Also wenn Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird, wenn die vernachlässigt werden und dergleichen. Das sind überwiegend körperliche Vernachlässigungen. Wir fangen allmählich an, eben auch diese psychischen Vernachlässigungen oder psychischen Missbräuchlichkeiten zu sehen. Aber wenn Kinder konsequent gegen ihre eigene Identität und gegen ihr eigenes Empfinden erzogen werden, dann würde ich sagen, ist das eigentlich auch eine Missbräuchlichkeit? Ist das ein Missbrauch und kann bis in Gewaltsamkeit auch ausarten?
An dieser Stelle noch ein paar Zahlen. 2023 haben 3.075 Menschen in Deutschland eine geschlechtsangleichende Operation durchführen lassen. Deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Die meisten sind dabei zwischen 20 und 30 Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass mehr als die Hälfte aller Transpersonen ohne angleichende Operationen in ihrem neuen Geschlecht lebt. Interessant finde ich auch, dass jedes tausendste Kind mit einem biologisch nicht eindeutigen Geschlecht geboren wird. Lange wurde hier nach der Geburt operativ eingegriffen und ein Geschlecht vom operierenden Personal festgelegt, oft ohne es irgendwo zu registrieren. Katharina Mangold benennt dies ganz klar als eine Gewalttat. Nachdem die Operationen von Robin erfolgreich verlaufen sind, bekommt er weiterhin Hormone, um seinen männlichen Körper zu unterstützen. Schon seit er 15 ist, bekommt er das männliche Hormon Testosteron gespritzt. Heute bekommt er alle 3 Monate eine Hormonspritze. Für Robin war nicht nur die medizinische Behandlung wichtig.
Für mich hat die psychologische Therapie ganz viel ausgemacht. Weil, also für mich war das außen nach außen ein großer Schritt, dass ich für mich so das männliche Geschlecht habe, dass ich mich anerkenne, aber ganz viel fängt auch einfach im Kopf an, wie man die Welt sieht. Damals war es mein Lebenssinn, mich zu vollenden, so wie ich das möchte und danach dachte ich kurz, okay, was ist jetzt eigentlich mein Sinn, weil mein Leben hat sich nur damit beschäftigt, wann ist die nächste OP, wann ist das. Für mich gab es gar keine anderen Probleme, die ich jetzt habe als normaler Mensch. Wie bezahle ich zum Beispiel, wenn mein Auto kaputt geht, meine Waschmaschine ist kaputt. Solche Sachen. Wie geht es eigentlich meinen Menschen im Umfeld? Und Mein Psychologe hat da ganz viel dazu beigetragen, dass ich ein sehr empathischer Mensch geworden bin und auf sehr viele Kleinigkeiten tatsächlich achte. Für mich ist es sehr wichtig, dass alle in einem Team arbeiten, die Freundlichkeit besteht. Ich alle unterstütze, wie es auch nur geht.
Du hast mir gerade schon von deiner Freundin erzählt.
Ja.
Wie lange seid ihr zusammen?
Mit meiner jetzigen bin ich tatsächlich 4 Jahre zusammen.
Okay.
Ja.
Und sie hat dich ja dann kennengelernt, bevor du fertig warst, ne?
Genau. Also das ist auch eine längere Geschichte. Ich hoffe, wir sprengen
wir
jetzt
haben
nicht
Zeit.
Den Rahmen. Gut. Ja, wir kennen uns auch aus der Schule. Damals, als ich mit der anderen Freundin zusammen war, kannten wir uns schon. Waren in einer Klasse. Und ja, sie war immer an mich verliebt. Das war, glaube ich, bei ihr Liebe auf den ersten Blick. Für mich war sie auch immer ein Hingucker. Aber ich habe die Gefühle zu ihr nicht zugelassen. Ich hatte irgendwie noch andere Sachen im Kopf. Eigentlich hatte ich auch nur mich selber im Kopf.
Also sie war an dich verliebt, als du noch ein Mädchen warst.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, sie hat das alles schon von Anfang an gefühlt miterlebt und wollte mich damals schon, wie ich damals war. Aber ich war so viel mit mir selber beschäftigt und habe jetzt nicht wie so ein junger Teenager richtig die Bestätigung in jeder Frau gesucht, das nicht. Aber ich mochte es, wenn Mädchen mich dann doch begehren. Also, weil die haben mich einfach als Junge angesehen, obwohl ich ein Mädchen war. Und dann kamen aber auch gleichzeitig Widersprüche wie, wenn du ein Junge wärst, wäre ich mit dir zusammen. Ich kann es nicht beschreiben. Das war ein Auf und Ab damals einfach. Dann hatten wir lange keinen Kontakt und nach 4 Jahren haben wir dann zueinander gefunden. Und für mich hat sich einfach auch die Liebe entwickelt, einfach weil sie auch immer noch mich wollte nach der Zeit. Nach 10 Jahren, das finde ich schon Wahnsinn. Ja, und jetzt sind wir überglücklich. Wir heiraten nächstes Jahr und mehr kann ich nicht sagen. Ich fühle mich einfach wohl und kann mich über nichts beklagen in der ganzen Welt gerade, ja.
Das klingt richtig gut. Und sie hat dich dann eben auch quasi, während du im Krankenhaus warst, immer wieder unterstützt?
Genau, also wir hatten uns jetzt zu dem Zeitpunkt wieder zueinander gefunden. Da hatte ich gerade meine große Operation, also den Penoidaufbau. Das war für mich schwierig, das erste Mal jemandem zu zeigen. Weil ich musste ja selber erstmal damit klarkommen, wusste nicht, wie reagiert sie, wie reagiert die Welt darauf, was sie da sehen. Das war schwierig, mich das erste Mal auszuziehen, aber sie hat sich das nicht anmerken lassen. Das war für sie einfach normal, weil sie mich so vom Menschen her liebt, dass ihr, glaube ich, das Äußere völlig egal war. Und jetzt nach den Operationen ist sie mitgewachsen, sie hat mich vom Krankenhaus auch abgeholt, mich hingebracht. Es war eine schöne Zeit, die uns sehr zusammengeschweißt hat.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, über so Vorurteile, ne? So dieses, ja, das ist irgendwie eine psychische Störung oder so.
Mhm.
Ein klassisches Vorurteil ist ja auch, ja, das ist jetzt so eine pubertäre Phase oder so eine Selbstfindungsphase.
Das
was
stimmt.
Denkst du, wenn du sowas hörst?
Ich finde das ganz schwierig. Ich denke, jeder Mensch, egal ob er jetzt ein Kind ist, ein Teenager, kann gerade selber einschätzen, wie er sich fühlt. Und man kann machen, was man will. Man kann nicht in den Menschen reingucken, wie er fühlt. Egal, was man da sagt, was man denkt. Ich finde diese Vorurteile ganz schlimm. Man sollte den Menschen zuhören, ihnen das erklären lassen, wie er sich fühlt, warum er sich so fühlt. Dann kann man vielleicht nochmal genauer darüber sprechen, was es sein könnte. Aber das ist wie damals immer diese gutachterlichen Termine, wo ich mir denke, wieso soll jemand von außen mich bewerten, was ich machen darf in meinem Leben. Der selber aber gar nicht so eine Person ist, dazu auch noch, ne?
Wie reagieren dann Leute, die du so neu kennenlernst, wenn das irgendwie an irgendeinem Punkt rauskommt oder zur Sprache kommt?
Das letzte Mal hatte ich das vor 2 Jahren, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, 2,5 Jahren. Meine Kollegen kennen meine Schwester noch von damals, die hat auch hier in dem Bereich mitgearbeitet. Das ist aber schon 20 Jahre her, da war ich noch das kleine Mädchen. Und dann hat meine Schwester geschrieben, mein Bruder, der würde sich mal gerne bei euch bewerben. Und dann haben die überlegt, welcher Bruder denn? Sie hatte doch gar keinen Bruder. Und dann kam ich hier hin und sage, ich bin der Robin. Und dann sagen sie, hallo Robin, und haben das so mitgespielt. Und dachten sich, irgendwie stimmt doch hier was nicht. Ja, vor den Arbeitskollegen habe ich mich dann auch als Robin geoutet. Und das war so. Und dann haben sie das alle nach und nach auf Instagram und durch Sagen und Reden untereinander mitgekriegt. Und haben mich nicht darauf angesprochen. Keiner hat was gesagt. Und irgendwann kam dann der Punkt, dann sagen sie, sag mal, stimmt das jetzt wirklich? Ich kann das nicht glauben. Sag ich, ja, das stimmt. Es war eigentlich eine lustige Situation. Aber es ist nicht schlimm, wenn das jemand mitkriegt für mich. Ich finde das eigentlich schön. Und dann noch dieses Kompliment zu bekommen, das hätte ich dir ja niemals angesehen. Das ist für mich das Größte, was es gibt.
Ich habe hier in meinem Frageskript die Frage stehen, was sind die seltsamsten Fragen, die du bisher beantworten musstest, und habe sofort an die Größe des Penoiden gedacht.
Ja, es ist wirklich so. Aber ich finde es schön, ich kann auch mit Leuten darüber lachen. Ich hatte damals auch eine Instagram-Story gemacht, habe ich immer aus dem Krankenhaus berichtet. Und dann hatte ich eine Freundin und habe über meinen Penoid geredet und dann sagt sie, na, ist das einer von den Außerirdischen, oder weil sich das einfach so anhört, die Penoiden, der Penoid kommt. Ja, also es ist halt, man kann die Sache auch einfach lustig sehen.
So dieser Klassiker, ja. Der Mann, der sein Geschlecht im Pass umtragen lässt, um Frauen in Umkleidekabinen beim Umziehen zu beobachten. Mhm. Was denkst du, wenn du solche Geschichten zu Transpersonen hörst?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Die Menschen denken völlig falsch, weil du als Transperson bist einfach glücklich dann in die richtige. Du denkst gar nicht daran, wie du jemanden da nackig sehen kannst. Das interessiert dich nicht. Und die von außen denken sich auch, der findet das super, dass der in die Frauenumkleide kann oder andersrum. Ich kann einfach das nur dementieren und sagen, für uns spielt das im Kopf, wir denken gar nicht so weit. Tatsächlich. Ich sage jetzt einfach mal wir, also ja, die Community. So einen Gedanken verschwenden wir gar nicht.
Und witzig auch, wird auch immer wieder sehr gern genannt, die Person, die jetzt alle paar Wochen, weil sie es kann, ihr Geschlecht umtragen lässt, je nach Lust und Laune. Wie viele Transpersonen kennst du, die das so als Hobby haben?
Überhaupt keine, tatsächlich. Also alle, die das durchgeführt haben, sind vielleicht nicht den kompletten Weg gegangen, aber sind so, wie sie sind und sind auch dort geblieben. Ich kenne keinen, der das irgendwie wieder dementiert hat.
Es hat ja jeder so ein bisschen so einen weiblichen und so einen männlichen Anteil in sich, würde ich jetzt mal so behaupten, ne?
Ja.
Was würdest du sagen, würdest du als den weiblichen Anteil an dir nach wie vor sehen?
Mein weiblicher Anteil, der mich auch am meisten stört, ist meine Hüfte. Also, weil ich einfach vom Knochenbau her dort finde, ich bin weiblich, obwohl ich mir von einem mal anhören lassen durf. Das ist einfach Quatsch, was du sagst, weil es gibt auch Männer, und das sehe ich jetzt auch oft, die einfach eine breite Hüfte haben. Es ist einfach, wie Gott einen schuf, ist man einfach. Ne? Das beeinträchtigt einen selber aber. Und meine Körpergröße, also ich bin jetzt knapp 1,70. Ich wünschte mir manchmal so 1,75, 1,80 wäre schon schön. Meine Freundin ist jetzt auch nicht gerade die Kleinste. Wenn die hohe Schuhe anhat, muss ich so ein bisschen nach oben gucken. Denke ich mir, ach, das sind Sachen, die mag ich einfach nicht.
Aber das sind jetzt so ästhetische Sachen?
Ja.
Und so vom Wesen her, was würdest du da sagen?
Ich glaube, dass ich, damals war ich sehr sentimental, das hat sich durch das Testosteron ein bisschen gelegt, also ich weine nicht oft, aber ich bin sehr empathisch, also für die weiblichen Menschen auch. Also ich kann alles verstehen, was sie sagen, gerade auch wenn die jetzt Menstruationsbeschwerden haben oder gerade ist das, diese weibliche Ader, die ist so in mir. Also ich kann überhaupt nicht so pragmatisch sein, so, ach komm mal her, wird schon wieder, ist gut, das bin ich nicht. Also ich spreche dann sehr lange und ja, gehe sehr auf die Gefühlslage ein. Ich glaube, das ist so das weibliche Hormon, was mich da so ein bisschen mehr begleitet im Körper. Ja.
Wann hast du angefangen zu menstruieren?
Sehr zeitig, tatsächlich damals. Ja, war ich 12? Also bei mir ist das Phänomen, ich hatte wirklich ganz große Brüste und die Periode kam auch ziemlich zeitig. Ich weiß nicht, warum das alles sich so entwickelt hat. Und dann war mir das halt auch noch mehr klar, irgendwie, das stimmt ja jetzt ja auch nicht. Weil ganz als Kind denkst du dir, vielleicht wächst da ja auch noch was, was aber ja nicht mehr wächst. Das ist so diese kindliche Einbildung. Aber wenn man da merkt, ich kriege jetzt auch die Periode, denkt man, nee, also ich glaube, das entwickelt sich einfach zum ganz weiblichen Geschlecht.
Da also du hattest die Hoffnung, es könnte noch ein Penis wachsen.
Ja, sozusagen schon. Also es ist so, ich glaube, die Kinder, es ist ja völlig Quatsch, aber so die kindliche Vorstellung ist, vielleicht wird es da ja ein bisschen größer und vielleicht verschiebt sich das, aber das, vielleicht kommen die Brüste ja nicht, aber...
War dein Wunsch.
Ja, es kam dann halt alles anders.
Du hast ja gerade gesagt, ihr werdet heiraten nächstes Jahr. Habt ihr einen Familienplan? Normalerweise stelle ich diese Frage nicht, weil ich sie eigentlich schwierig finde, aber sprecht ihr über Kinder?
Ja, obwohl ich dir sagen muss, das ist somit das schwierigste Thema, was mich beschäftigt, was mich jetzt nicht tagtäglich, aber darüber, also ich spreche mit dir darüber, ich rede auch mit den Menschen, aber da gehe ich nicht gern drauf ein, weil für mich ist klar, ich kann keine Kinder kriegen, machen, wie man auch immer sagt, obwohl ich mir das so wünschen würde, weil ich so zufrieden mit mir denke, also mit mir bin und ich denke, ich sehe auch jetzt nicht schlecht aus und ich würde gern mal sehen, wie so mein Kind aussieht. Das ist so eine Wunschvorstellung. Wir sind uns einig, dass wir gerade keine Kinder wollen. Wir haben drei Nacktkatzen zu Hause. Die machen ganz, ganz viel Dreck. und die sind wie unsere Familie, die sind super anhänglich. Das reicht uns, wir sind mehr so Tiermenschen. Aber wir haben darüber gesprochen, es ist für uns auch in Ordnung. Auch meine Freundin möchte erstmal keine eigenen Kinder. Und wir haben gesagt, wenn es soweit ist, wahrscheinlich wird es die Adoption oder halt auch die künstliche Befruchtung. Das ist jetzt nicht ein Thema, was uns da noch alltäglich beschäftigt.
Gibt es noch Eizellen von dir?
Habe ich mich damals mit beschäftigt, wollte ich auch machen. Da war ich gerade 18, bin nach Hamburg gefahren in eine Klinik. Und wie kann ich das einfrieren? Also ich kann dir sagen, auf dem Weg, den ich gegangen bin, habe ich gelernt, sehr selbstständig zu sein. Weil ich musste alle Gerichtsgutachten selber beantragen, gucken, wie mache ich das. Und musste mich in dem Alter von 17 damit beschäftigen, ob ich Kinder haben will. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Frage in dem Alter, wo andere Teenies gerade feiern gehen, musst du dich beschäftigen, wann, wie willst du Kinder? Und ja, ich habe mir den Entschluss gefasst. Da hatte ich auch gerade keine Freundin, war alleine. Ja, meiner Mutter kann ich darüber reden. Die ist jetzt aber auch nicht gerade die Einfühlsamste an dem Thema. Dann dachte mir, gut, der Termin kostet nichts. Fahre ich halt in Hamburg. Ich bin dann gerade 18 geworden. Mach das jetzt einfach. Und dann habe ich da gewartet und dann fragen die mich, wollen sie denn Kinder und wie? Und ich dachte, Gottes Willen, was sage ich denn jetzt? Mich hat einfach interessiert, wie der Ablauf ist. Es ist so, dass die Eizellen entnommen werden. Es muss ja auch wieder vor der Hysterektomie passieren. Das wusste ich damals nicht. Das Thema war dann schon durch. Und dann war es ein Kostenpunkt. Also ich glaube, bei mir hat sich das damals auf 5.000 oder 10.000 Euro belaufen, die einzufrieren. Dann, wie gesagt, wird es irgendwo eingefroren, weiß nicht, ob es damit klappt, muss dann wieder gucken, wie ist die Gesetzeslage, um die zu befruchten, wer trägt das dann aus? Also das waren so viele Fragen, wo ich mir dachte, ich kann das nicht beantworten jetzt. Mhm. Und das Geld habe ich gerade sowieso nicht und dann war das Thema für mich auch durch. Es war sehr schwierig.
Aber du bereust das jetzt nicht, dass du dich dagegen entschieden hast?
Ich bin, ja, wenn ich jetzt daran denke, ein bisschen traurig, das nicht gemacht zu haben, aber ich denke mir, es ist jetzt, wie es ist. Wenn ich ein Kind möchte, es gibt so viele Kinder da draußen, die sich eine Familie wünschen und es gibt so viele andere Möglichkeiten. Manche Sachen im Leben kannst du halt einfach schlecht beeinflussen. Und das ist jetzt eine Sache, die habe ich damals so entschieden, damit muss ich leben und das ist für mich auch in Ordnung.
Robin und ich haben schon angedeutet, dass wir uns nicht zum ersten Mal sprechen. Ich hatte ihn im Sommer schon mal zum Start des neuen Selbstbestimmungsgesetzes kontaktiert. Vielleicht hat der ein oder andere das in den Nachrichten mitbekommen.
Der Geschlechtseintrag kann beim Standesamt künftig deutlich einfacher geändert werden. Grundlage ist das neue Selbstbestimmungsgesetz, das vom Bundestag verabschiedet wurde. Danach kann der Eintrag per einfacher Erklärung geändert werden. Eltern können das für Kinder unter 14 Jahren vornehmen, Jugendliche ab 14 benötigen dafür die Zustimmung der Eltern. Das bisherige Transsexuellengesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht verworfen. Es schrieb ärztliche Begutachtungen mit intimsten Fragen und ein Gerichtsverfahren vor. Das hatten Betroffene als entwürdigend kritisiert.
Bis Ende August haben bundesweit rund 15.000 Menschen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags beantragt. Das hat eine Datenauswertung des Magazins Spiegel ergeben. Die Zahl liegt deutlich über den Erwartungen. Die Ampelkoalition hatte in ihrem Gesetzentwurf mit rund 4.000 Fällen pro Jahr gerechnet.
Der Schwulen- und Lesbenverband hat Nachbesserungen beim Selbstbestimmungsgesetz verlangt. Kritisiert wird vor allem der Passus, dass Männer im Verteidigungsfall ihren Geschlechtseintrag nicht ohne weiteres ändern dürfen. Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass sich die Personen der Wehrpflicht entziehen. Das Vorstandsmitglied des Schwulen- und Lesbenverbandes, Mara Giri, sagte MDR aktuell, man spüre im gesamten Gesetz den Unterton, dass es missbraucht werden könnte. Das lehne man ab. Trans zu sein sei für die Betroffenen noch immer eine Belastung und mit erheblichen Nachteilen verbunden.
Ein erheblicher Nachteil ist zum Beispiel die Gefährdung von Transpersonen. Und die nimmt in den letzten Jahren sehr deutlich zu. Die Angriffe haben sich von 2022 auf 2023 mehr als verdoppelt. 8.054 transfeindliche Gewalttaten wurden laut Bundesinnenministerium registriert. Für Robin spielt die Neuerung um das Selbstbestimmungsgesetz zwar keine große Rolle mehr. Er musste ja noch unter den alten Bedingungen für seinen geänderten Geschlechtseintrag kämpfen. Trotzdem freut er sich über den neuen Meilenstein für Transgender-Personen.
Ich finde es eine Sache, die sehr schön ist. Ich denke so ein bisschen zurück. Denke daran, ich musste zu zwei Gutachtern, es hat sich 2 Jahre gezogen. Ich hätte mir gewünscht, dass alles viel schneller geht. Darüber bin ich gerade sehr glücklich, dass es den Menschen einfacher gemacht wird. Und ich finde, es ist eine gute Lücke, die gefüllt wurde.
Wie erinnerst du dich denn an den Tag, als du deinen neuen Perso mit passendem Geschlecht und deinem neuen Namen dann in den Händen halten konntest? Also du hast gerade schon davon erzählt, wie du ihn deiner Mama gezeigt hast. Aber wie war das, als du den selber entgegennehmen konntest?
Es war Wahnsinn. Also da das neue Bild drauf oder halt das aktuelle Bild, dann stand da der richtige Name, Robin Frederik. Ich dachte mir so, wow. Und dann dachte ich mir, mein altes Ich, ist das jetzt einfach weg? Ist das jetzt gelöscht? Weil jeder Mensch ist ja auch nur eine Nummer für alle eigentlich. So jeder Personalausweis ist eine Nummer. Und dann dachte ich mir, wo ist mein altes Ich? Ist das einfach gelöscht? Weil ich war ja im weiblichen Register drin, jetzt bin ich ja im männlichen. Also man beschäftigt sich auch mit solchen Fragen, mit denen sich normale Menschen nicht beschäftigen. Aber das war ein ganz großes Gefühl. Ich dachte mir, wenn ich jetzt auf eine Party gehe irgendwo und ich kann meinen Ausweis ganz beruhigt zeigen, wenn ich einen Führerschein habe, steht dann schon der richtige Name gleich drin. Es war sehr erleichternd auf alle Fälle.
Und hast du damit gerechnet, dass dann doch in relativ wenigen Jahren quasi dieses, ich nenne es jetzt mal, diskriminierende System dann doch so schnell überholt werden könnte?
Nein, das finde ich Wahnsinn, was gerade mit der Zeit passiert ist. Also ich kenne auch noch die Demonstration vom CSD. Ich war damals mehr auf den kleineren unterwegs, in den kleineren Großstädten sozusagen. Das war eine ganz kleine Gruppe immer nur. Da hast du schon Angst gehabt, hoffentlich kommt jetzt hier keiner um die Ecke und nimmt die ganze Gruppe auseinander. Mittlerweile, wenn ich zum CSD gehe, fühle ich mich einfach sicher, weil ich denke, wir sind größer als alle anderen. Also in der Zeit, auch mit allen Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die sind so vielfältig und offen. Auch gerade jetzt hier im Bundesland Brandenburg, wo man das nicht so erwartet, habe ich hier nicht viel Erfahrung gemacht, dass das irgendwie auf Granit stößt oder so.
In den letzten Monaten gab es aber ja doch auch immer wieder Berichte von Christopher Street Days in ganz Deutschland, wo bierfeindliche Demonstrierende dazugekommen sind. Was macht das mit dir?
Ich finde das einfach auch ganz schlimm. Ich denke mir, lasst die Menschen, die stören euch doch nicht. Lasst denen doch den Tag die Demonstration machen, so wie ihr vielleicht. Für euch sind vielleicht andere Sachen wichtig, für die ihr auf die Straße geht. Die Politik gerade oder für jeden ja was anderes. Und ich denke, jeder ist einfach, wie er ist. Wieso können wir die Menschen nicht einfach machen lassen, solange sie uns persönlich ja nicht im Weg stehen? Ich war ja auch auf dem CSD in Pirna vertreten. Dort war ja auch ein bisschen die Rechtslage dann ziemlich schwierig, alles politikmäßig. Man hat ein unwohles Gefühl gehabt, aber man dachte, wenn ich jetzt nicht hier stehe und sich das Hunderte auch noch denken, steht gar keiner mehr hier. Und wir können ja nur gemeinsam funktionieren. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir einfach alle dastehen. Und ich denke, da fehlt halt noch ein Stück, dass wir da noch weiter nach oben kommen. Aber ich denke, es wurde in den letzten Jahren schon viel geschafft, was das angeht.
Verunsichert dich dieses Erstarken von rechts, was ja schon auch mit einer Anfeindung von anderen Lebenskonzepten zusammengeht?
Ja, tatsächlich schon. Also vor dem CSD in Pirna hatte ich auch so ein Bauchgefühl, da dachte ich mir auch, irgendwie, man weiß ja nie, manchmal, heutzutage ist ja so viel los überall, man weiß nie, wo man sicher ist. Ja, das verunsichert mich schon, aber ich denke, wir sollten stark genug dafür sein, um den Schritt einfach zu gehen. Ne, und das einfach ein bisschen mehr publik machen, selbst wenn was passiert, auch da auf uns aufmerksam zu machen, das ist hier nicht der richtige Weg.
Du hast ja schon gesagt, du machst Instagram und in Pirna, das klang gerade ja schon so ein bisschen an, hast du dich eben auch auf dem CSD, glaube ich, sogar auf der Bühne geäußert zu deiner Situation oder generell da was gesagt. Also das heißt, du bist schon irgendwie mehr oder weniger aktivistisch unterwegs, ne? Seit wann machst du das und warum hast du entschieden, das zu machen?
Ich will jetzt nicht direkt aktivistisch sein in dem Bereich, aber ich möchte einfach für die Menschen da sein, die Hilfe brauchen. Und ich wusste auf dem CSD, ja, wurde ich auch angefragt, da haben sie gesagt, wir hatten immer jemanden auf der Bühne, der den Weg gerade macht oder gerade anfängt, aber wir hatten noch nie jemanden, der gezeigt hat, wie das ist, wenn man fertig ist. Also viele Menschen kennen anscheinend jemanden, der das gerade anfängt, ach ja, der ändert seinen Namen und ja, der hat jetzt vielleicht keine Brüste mehr, aber die wissen gar nicht, wie man sein kann, wenn man wirklich fertig ist. Die können sich das nicht vorstellen, wie eine Frau jetzt zum richtigen Mann werden kann. Das fehlt, glaube ich, bei vielen noch, das zu sehen.
Und glaubst du, das macht einen großen Unterschied, wie rum die Geschlechtsumwandlung passiert? Also du bei dir jetzt eben vom weiblichen zum männlichen Körper. Und wenn es andersrum passiert, gibt es da trotzdem eine Basis und eine Ebene, dass man sich austauschen kann? Oder ist das irgendwie was ganz anderes für dich?
Man kann sich schon austauschen, aber ich glaube mehr in dem Bereich Psychologie. Weil von den Operationsmethoden, von den Medikamenten ist es auch ein wirklich ganz anderer Schritt. Man muss sagen, von weiblich zu männlich sieht man das äußerlich, sieht man das schnell mit den Hormonen, man hat eigentlich einen Körperbau, ja, man kann auch eine breite Hüfte haben. Ich finde es andersrum ein bisschen schwieriger. Habe ich auch die Erfahrung gemacht mit Leuten, die persönlich mit mir gesprochen haben. Die Männer haben halt einfach so eine breitere Schulter, eine größere Statur. Die haben es schwieriger in dem Bereich, den Bartwuchs rückgängig zu machen. Bei den Operationen wieder einfacher. Ich glaube, sie haben 2-3 Operationsschritte, dann sind die tatsächlich fertig. Ja, die können sich aussuchen, in Anführungszeichen, welche Brustgröße, glaube ich. Also das, da ist bei denen ein bisschen einfacher. Und haben dann, glaube ich, 2 Operationen im unteren Bereich. Dann sind die durch. Haben es aber vom Äußerlichen im Alltag wieder schwieriger. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Waage. Wir liegen zwar alle im selben Krankenhaus, auf derselben Station, aber es ist halt einfach doch ein ganz anderer Schritt, den man geht.
Was hat das bewirkt in Pirna? Also sind danach Menschen auf dich zugekommen oder was war so die Reaktion darauf?
Also ich hatte erst ganz große Angst, mal auf der Bühne so zu stehen. War wirklich aufgeregt den Tag, aber ich dachte mir, genau das ist das, was ich eigentlich möchte. Also den Menschen einfach von mir zu erzählen, weil ich denke, ich kann ihnen sehr viel von mir mitgeben. Und ja, dann bin ich da auf die Bühne gerufen worden und ich hätte nicht gedacht, da waren jetzt nicht 100.000 Menschen, da waren vielleicht 1.000, 2.000, 3.000.
Naja, also da muss man auch trotzdem erstmal vor 1.000, ja. 2.000 Menschen.
Und die waren auch alle verteilt, aber es gab dann wirklich so eine Gruppe, ich glaube, das waren 50 Leute, die standen vor der Bühne und haben mir einfach zugehört. Die haben mich angeschaut wie du, haben mir zugenickt und mich bestärkt in dem, was ich da gerade tue, weil ich habe einfach nur von mir gesprochen. Und das hat für mich schon gereicht.
Was würdest du den Menschen sagen, die Hilfe suchen, weil auch die sich in ihrem Körper falsch fühlen? Vielleicht was, was du auch auf der Bühne gesagt hast, aber was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
Also ich würde auf alle Fälle sagen, tut, was ihr möchtet. Also dass sie sich von niemandem beeinflussen lassen, egal wer was sagt. Wenn ihr Fragen habt, traut euch auf Menschen zuzugehen, die das schon erlebt haben oder die sich halt öffentlich dafür bereitstellen, euch zu helfen, dort den Mut zu haben, die Fragen wirklich zu stellen. Das gibt eben sehr viel Sicherheit. Es gibt mittlerweile sehr viele Anlaufstellen, die dir helfen. Wo kannst du Operationen machen? Welche Psychologen kannst du besuchen? Ja, einfach das machen, was sie möchten. Also sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Das war für mich das Wichtigste, was ich mitgeben konnte.
Am Ende steht immer die große Frage, was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Für die Welt gesehen einfach, dass die Akzeptanz noch mehr steigt zu dem ganzen queeren Bereich und dass alle akzeptiert werden, wie sie sind. Das ist für mich, ja, das hört sich jetzt an wie lapidar dahingesagt. Das ist aber nicht so. Ich meine das wirklich vom Herzen aus. Und ansonsten, was wünsche ich mir? Ich bin eigentlich wunschlos glücklich, kann ich das auch sagen. Ich wünsche, dass meine Hochzeit super klappt, dass wir uns vielleicht noch mal sehen. Aber sonst, ich bin wirklich wunschlos glücklich.
Wenn du mir deine eigene Geschichte erzählen oder ein Thema vorschlagen möchtest, dann schreib mir an tabubruch@mdr.de. Gern auch anonym. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. In Wendehausen, einem Dorf in Thüringen, lebten die Menschen jahrzehntelang ganz nah an der Grenze zwischen Ost und West. Sie sahen jeden Tag die Todeszone, den eisernen Vorhang. Ohne Passierschein kam niemand ins Dorf rein. Freiheit war in Wendehausen noch mehr ein Fremdwort als anderswo in der DDR. Im Podcast Wendehausen – Heimat im Todesstreifen wird in 4 Folgen das Leben in dem früheren Grenzort und dem benachbarten Heldra in Westdeutschland erzählt. Es geht um Zwangsumsiedlungen, Entwurzelung, Tragödien bis hin zum Selbstmord. Einfühlsam zeigt der Podcast, wie das die Menschen bis heute prägt, selbst die Nachwendegeneration, obwohl sie die Repressalien der DDR nur noch aus Erzählungen kennt. Die Autoren erfahren dabei, was für diese Menschen Heimat, Freiheit und Demokratie bedeuten. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.